Ja, herzlich willkommen von meiner Seite auch. Vielen Dank für das Vertrauen, dass ihr mich nach letztem Jahr nochmal einladet und nicht sagt, nee, komm, den möchten wir nicht nochmal hören. Ich bin immer wie immer so ein bisschen nervös, wenn ich hier vorne stehe. Und für mich stellt sich halt auch immer die Frage, die Botschaft, die ich euch bringe, ist das was, was Gott jetzt auch für euch vorgesehen hat? Und das ist immer ein Kampf, den ich vorher in so einer Vorbereitung habe. Und das Thema, was ich euch mitgebracht habe, ist Großzügigkeit gegenüber Egoismus. Das ist ein sehr persönliches Thema auch von mir. Ich möchte das anhand von Johannes 12, Vers 1 bis 8 mit euch angucken. Bevor ich aber zu dem Bibeltext komme, möchte ich gern euch mit einer Geschichte einführen. Und zwar handelt die von einer Familie, die ein Haus ersteigert. Sie wussten, dass da einiges zu tun ist. Es ist nicht diese Bruchbude, die ihr da seht. Aber sie hatten das von außen sehen können und sahen, okay, wir müssen da was tun, hatten das auch in ihrem Budget eingeplant. Und so kam es. Sie haben das Haus ersteigert, hatten aber dann das Problem, dass sie nicht in das Haus reinkamen, weil der Vorbesitzer nicht ausziehen wollte. Und dann dauerte das 7 Monate lang und endlich ist er dann ausgezogen. In diesen 7 Monaten verlor diese Familie aber schon einiges an Geld. Aber sie sagten sich, das ist okay, wir können trotzdem damit leben, wir haben uns was Erspartes. Und sie waren einfach froh, als sie dann ins Haus rein konnten und sahen, okay, es ist doch noch ein bisschen mehr zu tun. Aber sie hatten das ja eingeplant und machten das dann sich an die Arbeit. Und dann war es so, dass sie, als sie reinkamen, sahen, oh, das Dach ist komplett kaputt vom Marder. Okay, Problem, ja, wir haben ja noch ein bisschen Erspartes. Also haben sie sich an den Dachdecker gewandt, der hat gesagt, ja, am besten ersetzen wir das komplette Dach, machen wir 30.000 Euro. Okay, machen wir, waren 30.000 Euro futsch, mit denen sie nicht geplant hatten. Aber sie waren immer noch frohen Mutes und sagten, ja, wir haben ja doch noch was gespart. Und dann ging es weiter, sie hatten halt verschiedene andere Aufgaben am Haus noch machen lassen und im nächsten Jahr wollten sie eigentlich die Umlage machen, weil das war noch ein Kraterfeld. Dachten sie sich, okay, wir gucken mal eben, wie das mit der Drainage aussieht, bevor sie dann die Umlage schön machen. Keine Drainage. Sie hatten noch keine Feuchtigkeit im Haus, aber der Gutachter sagte, er wird schon raten, diese Drainage machen zu lassen, weil ansonsten könnte es irgendwann sein, dass Feuchtigkeit ins Haus kommt. Also Drainage gemacht, wieder mal 10.000, 15.000 Euro weg. Die Familie sagte, auch kein Problem, wir haben ja noch ein bisschen Erspartes. Aber damit war dann das Ersparte auch weg. Und die nächsten Jahre bedeutete einfach für die Familie, dass sie immer wieder ein bisschen ansparen mussten und dann ganz, ganz, ganz viel in Eigenleistung machen mussten, damit sie weiterkamen. Und das zog sich hin, Jahr für Jahr für Jahr. Und irgendwann merkte man, dass sich da was einstellte, dass sie müde wurden und dass sie auf andere geguckt haben und sagten, die haben aber fertige Häuser. Da stellte sich dann so ein bisschen Eifersucht ein. Dachten so, ja, die sind fertig und wir sind hier die ganze Zeit am Kämpfen. Und an dieser Stelle möchte ich jetzt zum Bibeltext gehen und komme gleich nochmal auf die Geschichte zurück. Wir lesen zusammen Johannes 12, Vers 1 bis 8. 6 Tage vor dem Passafest kam Jesus wieder nach Bethanien, wo Lazarus wohnte, den er von den Toten auferweckt hatte. Dort wurde nun Jesus zu Ehren ein Festessen gegeben. Martha bediente und Lazarus war unter denen, die mit Jesus an dem Essen teilnahmen. Maria brachte 1/2 Liter echtes, kostbares Nardenöl, salbte Jesus damit die Füße und trocknete sie dann mit ihrem Haar. Der Duft des Öls erfüllte das ganze Haus. Empört, sagte Judas Iskariot, der Jünger, der Jesus später verriet, warum hat man dieses Öl nicht verkauft? Man hätte 300 Denare dafür bekommen und das Geld den Armen geben können. Er sagte das nicht etwa, weil ihm die Armen am Herzen lagen, sondern weil er ein Dieb war. Er verwaltete die gemeinsame Kasse und entwendete immer wieder etwas von dem, was hineingelegt wurde. Lass sie, erwiderte Jesus. Dadurch, dass sie dieses Öl aufbewahrt hat, konnte sie mich im Hinblick auf den Tag meines Begräbnisses salben. Arme, um die ihr euch kümmern könnt, wird es immer geben. Mich aber habt ihr nicht mehr lange bei euch. Ich möchte mir gerne mit euch in diesem Text diese drei Hauptpersonen mir angucken. Also wahrscheinlich war das ja eine Szene, wo 20 bis 30 Personen waren. Es war ein Festessen, die Jünger waren da allesamt wahrscheinlich, dann noch so ein paar aus der Ortschaft da von Bethanien. Aber wir haben hier drei Hauptpersonen. Das ist die Maria, das ist Jesus und das ist Judas. Und gerne würde ich mir diese drei Personen einmal näher angucken mit euch. Fangen wir mit dem Bad Boy an, also der, der nicht so gut in dieser Geschichte wegkommt. Es ist Judas. Wir sehen, dass ihm diese Handlung von Maria total aufstößt. Ja, er kritisiert die total harsch. Was vergeudet die da, dieses Parfüm? Das hätte man doch viel besser verwenden können. Und wenn der nächste Vers fehlen würde, würden wahrscheinlich viele von uns heute auch sagen, ja Mensch, der hat doch recht. Die Frau, die ist doch ein bisschen, da sind die Gäule mit der Frau durchgegangen. Wie kann man denn so ein Parfüm einfach so vergeuden? Interessant ist aber hier, dass Johannes diesen einen Vers damit reinbaut in die Geschichte und damit dieser Aussage von dem Judas einen ganz anderen Geschmack gibt, als wenn wir nur diese Aussage gehabt hätten. Denn er offenbart die Beweggründe. Und zu der Zeit, wo die Geschichte stattgefunden hat, da wusste sich ja keiner von den Jüngern, dass Judas der Dieb ist, dass er aus der Kasse nimmt. Aber er fügt in diese Geschichte, als er diesen nachher aufschreibt, diesen Zwischensatz. Und was er damit zeigt, ist einfach eine fromme Verpackung von dem Egoismus, den Judas hat. Ja? Außenrum sieht das alles ganz toll aus. Aber innen drin offenbart die Bibel, dass Judas ein Dieb ist. Und man kann sich natürlich fragen, warum ist Judas zum Dieb geworden? Da steht nichts drin. Ich habe nur gemutmaßt jetzt, einfach mal in der Beschäftigung mit dieser Geschichte überlegt. Wir sehen ja, wie die Jünger oft untereinander streiten, wer der Höchste unter ihnen ist, dass sie versuchen, die Posten in Jesus' Reich zu verteilen. Und ich glaube, dass Judas noch nicht so ganz dabei war, dass er getraut hat, ob Jesus wirklich da sein Reich aufbaut und sich stattdessen vielleicht so sein eigenes Sicherheitsnetz gebaut hat. Ja, dass wenn das mit diesem Jesus vielleicht dann doch nichts wird, dann habe ich zumindest meine finanzielle Sicherheit. Ich schaffe mir immer ein bisschen dabei Seite, damit ich nachher auch gut leben kann. Aber wie gesagt, das steht in dieser Geschichte nicht, wir finden es nirgendwo in der Bibel, aber ich könnte mir gut vorstellen, dass das der Grund ist, warum Judas das gemacht hat. Kommen wir zur zweiten Person, das ist Jesus. Im Grunde ist er kaum aktiv in dieser Geschichte beteiligt. Er ist quasi nur Beiwerk, also nicht ganz nur Beiwerk, aber er lässt Maria gewähren, dass sie ihn salben kann. Und als Maria so fertig gemacht wird von Judas, greift er ein und sagt, stopp. Er weist Judas in seine Schranken. Aber was mich am meisten an Jesus erstaunt, er weiß ganz genau, dass Judas der Dieb ist. Er gibt ihm trotzdem die Kasse. Und er hätte sich jetzt diese Situation nehmen können, um Judas vor allen anderen auseinanderzunehmen. Ja? Aber was er macht, ist, er gibt ihm einfach nur Grenzen. Er sagt, hier, Judas, nein, das hat sie zu diesem und jenem Zweck gemacht. Deswegen hast du kein Recht, sie zu kritisieren. Aber kein einziges Wort darüber, was Judas eigentlich falsch macht. Die ganze Zeit vielleicht schon falsch macht. Und das erstaunt mich an Jesus und ich glaube, wir sehen da eine Eigenschaft Gottes dran, dass Gott uns manchmal in Situationen stellt oder Dinge zulässt, wo wir herausgefordert sind, mit den Dingen umzugehen. Jetzt hier bei Judas war das Thema Geld, die Herausforderung, mit der Judas umgehen musste. Und Gott ist nicht ein Gott, der, wenn wir fallen, uns fertig macht, draufhaut uns richtig klein macht und sagt, nee, Judas, du hast das Problem, also guck mal, dass du das erstmal in den Griff kriegst, sondern er möchte uns liebevoll zeigen oder uns helfen, in diesen Problemen unseres Lebens einfach damit klarzukommen, uns weiterzuführen. Und wir sehen das auch in anderen Stellen, wenn wir in 1. Korinther 13, Vers 10 lesen, dass er uns Versuchungen, die er uns schenkt, niemals darüber über unserem Vermögen da sind, dass wir sie schaffen können. Oder auch in Jakobus, wir machen gerade drüben bei uns eine Reihe über den Jakobusbrief und also machen wir jeden Sonntag ein Kapitel von Jakobus. Und in Jakobus 1 geht es auch viel um das Thema Herausforderungen und Versuchungen. Und da geht es aber nicht drum, also er sagt ganz klar, dass der Jakobus, das ist in unserem Leben als Christen einfach da, dass wir herausgefordert sind, dass wir versucht sind, aber guckt auf das Ziel, auf das, was Gott damit bezwecken will. Und er möchte euch vollkommen hinsetzen. Und das finde ich so schön, wie das bei Jesus auch hier in dieser Geschichte rauskommt. Kommen wir jetzt zu Maria. Sie ist es, die Jesus total großzügig beschenkt. Ein Jahresgehalt an Parfüm wird im Nu verschüttet. Ich möchte jetzt mit euch ein kleines Experiment machen. Und zwar macht mal die Augen kurz zu. Denkt mal an das Gehalt, was ihr letztes Jahr bekommen habt. Oder also das Geld, ob es eine Rente war, ob es euer Gehalt, ein Einkommen war. Und jetzt geht ihr zum Beispiel nach Douglas oder Karstadt in Gummersbach und kauft für dieses Gehalt, für dieses Geld, das habt ihr jetzt gerade zur Seite gelegt, kauft ihr Parfüm. Manche haben wahrscheinlich einen LKW voll billigen Parfüms, manche kaufen vielleicht ein ganz teures Parfüm. So, und jetzt sitzt ihr gerade hier in der Gemeinde mit diesem Sack voll Parfüm. Und jetzt schüttet ihr das eurem Nachbarn auf die Füße. So, puff, Geld ist weg. Vorher hättet ihr das vielleicht noch wieder zurückbringen können, um das Geld zurückzubekommen. Aber jetzt, puff, ihr habt es verschüttet, es ist weg. Es wäre wahrscheinlich eine Kakophonie von Gerüchen, die jetzt hier diesen Raum erfüllen würde. Aber man muss sich mal vorstellen, was das bedeutet, sowas einfach wegzuschütten. Was ist das für ein Geschenk, was man da jemandem macht? Und welch eine Großzügigkeit kommt da bei der Maria zum Ausdruck? Woher kommt das? Und ich glaube, es hängt einfach mit dieser Erfahrung, die sie mit dem lebendigen Gott gehabt hatte vorher in diesen Kapiteln. Da steht sie vor einer ausweglosen Situation. Ihr Bruder ist weg, ist tot. Und sie kann nichts mehr machen. Aber sie erlebt die Kraft von Jesus, wie er kommt und ihren Bruder wieder lebendig macht. Und ich glaube, aus dieser Dankbarkeit, die war so groß, die musste sich irgendwie äußern. Sie musste sich irgendwie zeigen. Und daraus kommt diese Aktion. Und sie setzte sich damals über alle Konventionen hinweg, die galten. Sei es, sie war unverheiratet, sie nähert sich einem unverheirateten Mann, sie trocknet das nachher mit ihren Haaren, wahrscheinlich hätten die Haare eher verhüllt sein sollen oder in einem Zopf gebunden oder keine Ahnung. Aber diese Dankbarkeit gegenüber Gott war so groß, dass sie sich einfach äußern musste. Jetzt ist die Frage natürlich, was will die Geschichte uns heutzutage noch sagen? Was ist unsere Lehre daraus? Was können wir daraus lernen? Und für mich, und damit komme ich wieder zu dieser Geschichte vom Anfang zurück, die ich euch erzählt hatte, von diesem Haus. Diese Geschichte ist unsere Geschichte. Wahrscheinlich hat es schon der ein oder andere rausgefunden oder der uns ein bisschen näher kennt. Diese Geschichte, wir haben 2013 dieses Haus ersteigert und es hat uns halt sehr herausgefordert oder sag mal am Anfang überhaupt nicht, aber in den letzten Jahren immer mehr herausgefordert und besonders das Thema, wie gehe ich mit meinem Besitz um, wie gehe ich mit meinem Geld um, hat mich da ganz besonders herausgefordert. Und das ist halt auch die Frage, die diese Geschichte an uns stellt. Denn ich glaube, dass Geld eine größere Herausforderung ist, als wir oft meinen. Hättet ihr mich vor 5 Jahren gefragt, hast du Probleme mit Geld oder Besitz? Hätte ich gesagt, nö, ist alles gut. Ich spende ein bisschen, ich komme klar, es ist kein Problem. Und dann stellt Gott in unser Leben so ein Haus, das vielleicht so eine Kasse war, wie so eine Kasse ist für den Judas. Und ich merke auf einmal, ja, so ganz so einfach ist das dann doch nicht. Dann habe ich vielleicht mal nicht genug Geld. Ja, und dann gucke ich auf andere. Was haben die denn? Was habe ich nicht? Oder ich merke, ich versuche irgendwie zu überlegen, wie könnte ich denn noch an mehr Geld kommen, damit ich das Haus irgendwie fertig kriege. Und es geht mir halt nicht darum, heute jetzt Geld zu verteufeln oder euch irgendwelche Regeln aufzuerlegen, zu sagen, das und das müsst ihr machen und dann habt ihr das Thema im Griff. Ich glaube, ich möchte mit euch, oder dass das nicht so einfach ist. Jesus hat auch nicht irgendwie 5 Regeln auferlegt und dann kommt man mit Geld gut klar, sondern ich möchte mit euch über 4 Punkte sprechen, aus meinem persönlichen Leben und was mit dieser Geschichte zu tun hat. Noch eine andere Sache, die ich in einem Buch gefunden habe, wo ich mich mit beschäftigt habe, da schien mir auch so das Thema Geld ein ganz wichtiges Thema oder Besitz in der Bibel zu sein. Der Autor sagte, es gibt ungefähr 500 Stellen, die über Glauben geschrieben sind. Es gibt ungefähr 500 Stellen, die über Gebet da sind, aber an die 2000 Stellen, wo es ums Thema Besitz und Geld geht. Und als ich das gelesen habe, dachte ich, wow, denn unsere christliche Literatur, als ich ein bisschen gesucht habe in dem Thema, gibt es ganz, ganz wenig nur, die uns vorschreibt oder wo Leute das Thema mal auseinandergenommen haben. Und das andere Zitat, was ich ganz schön fand, ist, die Größe meines Glaubens lässt sich an meinem Bankauszug ablesen. Ich glaube, da ist eine gewisse Wahrheit dran. Aber jetzt zu meinen 4 Punkten. Ich möchte den ersten Punkt sagen, es geht um Erkennen. Habe ich überhaupt ein Problem damit? Was ich eben schon gesagt hatte, ich möchte hier keine Probleme einreden. Ne? Also vor 4 Jahren oder so hätte ich gesagt, nee, ich habe noch kein Problem. Aber dann stellt Gott irgendwelche Situationen ins Leben, irgendwelche Predigten, irgendwelche Umstände oder er spricht zu uns in der stillen Zeit. Und wir merken, oh, Gott geht liebevoll an so ein Thema dran, wo ich vielleicht noch ein Problem, was noch zwischen mir und ihm gerade steht. Und deswegen die Frage an euch, habt ihr damit ein Problem? Oder sagt ihr, nö, das würde ich gerade nicht so sehen? Voll okay. Ich glaube nicht, dass Gott uns überfrachtet mit irgendwelchen Sachen, sondern er sagt hier, immer wieder mal setzt er ein oder die anderen Schwerpunkte in unserem Leben und sagt hier, das möchte ich gerade mit dir bearbeiten. Und dann ist es wichtig, darauf zu hören und zu sagen, okay, Gott, ich möchte das mit dir angehen. Und das ist mein 2. Punkt. Wenn ich weiß, ich habe da ein Problem mit, dann möchte ich das Thema irgendwie angehen. Ich möchte nicht diese Chance verpassen, dass da, wo Gott an mir jetzt gerade arbeiten möchte, dass ich das einfach vorbeiziehen lasse. Und wie kann ich das machen? Ich habe halt mit anderen Christen drüber gesprochen. Wir haben uns ausgetauscht, warum da jetzt gerade Eifersucht ist und warum ich da jetzt gerade so ein Problem habe mit meinem Haus. Und dann kamen halt so ein paar charakterliche Sachen auch, Mr. 100%, ne? Ich möchte gerne Sachen fertig haben und so weiter und so fort. Es kann sein, dass man sich mit Büchern beschäftigt. Ich habe mich halt mir auch so ein Buch, das heißt Ein Leben voller Segen von Robert Morris, mir besorgt, um mich einfach einzulesen. Ich habe Bibel gelesen, um halt zu überlegen, was möchte Gott mir eigentlich bei dem Thema jetzt gerade sagen? Wie kann ich das angehen? Und da möchte ich euch herausfordern, wenn ihr solche Punkte habt, das muss nicht unbedingt Geld sein, es kann auch ganz andere Dinge sein in eurem Leben, dass ihr das zusammen angeht. Nicht sagt, och, mache ich morgen oder so, sondern überlegt, wie ihr das Thema zusammen mit Gott bearbeiten könnt. Der 3. Punkt ist dann das Thema Umsetzen. wenn ich irgendwie was in der Bibel, an dem Austausch mit anderen Christen, in den Büchern irgendwie gemerkt habe, ja, das ist ein guter Punkt, dass ihr dann da dran geht. Und ich möchte euch einfach erzählen, was mich besonders angesprochen hat. Und das war im Kontext dieser Geschichte, also dieses Johannes-Erzählung von Maria und Judas und diesem Buch, das ich gelesen habe. Und da ging es dann halt darum, dass in Maleachi 3, Vers 10 steht, warum bringt ihr nicht den ganzen Zehnten in euer Haus? Ihr bestiehlt mich. Und im Kontext dieser Geschichte, wo Judas stiehlt, war das so eine Sache, hör mal, bestiehlt, also ist das jetzt, gibst du überhaupt den ganzen Zehnten, also 10% von deinem Einkommen oder machst du das nicht? Und für mich hat Gott da so gesprochen, dass ich sagte, guck da dir die Sache auf deinem Konto nochmal an. Und ich habe mich hingesetzt, ich verdiene halt voll, meine Frau hat einen 450-Euro-Job, wir kriegen noch Kindergeld, alles mal zusammengerechnet, dann mal geguckt auf den Spendenseite, was spenden wir denn alles und gemerkt, ach, ja, ich könnte noch ein bisschen mehr spenden. Das ist nicht der komplette Zehnte. Gut, dann hingesetzt und gesagt, okay, das Werk würde ich noch gerne unterstützen, hier könnte ich noch ein bisschen mehr spenden und dann habe ich mich sogar getraut, 10 Euro über den Zehnten zu spenden. Ich fühlte mich schon richtig gut, sagte so, ja, du bist auf dem richtigen Weg. Das Erstaunliche war nur dann, ich habe dann die Daueraufträge geändert und gesagt so, jetzt bin ich aber wirklich auf einem guten Weg. Und 2 Wochen später kriegten wir einen Bescheid, unser Kindergeld wurde um 40 Euro erhöht. Und es war für mich so, Mensch Gott, ich hatte nicht damit gerechnet, dass wir jetzt 40 Euro mehr Kindergeld bekommen, aber es war so, als würde Gott mir zeigen, du kannst mir nicht unbedingt mehr schenken, als du überhaupt brauchst. Ich zeige dir meine Großzügigkeit und schenke dir 40 Euro wieder mehr. Ja, also, und das fand ich so schön, wie Gott sich mir in dieser Situation gezeigt hat. Und ich möchte jetzt nicht auf diesem Zehnten rumreiten oder euch da ein Gesetz auflegen und sagt, ihr müsst auch den Zehnten spenden. Das ist es nicht. Da müsst ihr selbst mitkommen, forschen. Was ist für euch da jetzt gerade dran? Ich komme gleich nochmal kurz daraus. Aber ich glaube, und das ist der vierte Punkt, den wir hier auch in dieser Geschichte sehen, Maria hatte eine Begegnung mit dem lebendigen Gott. Und aus dieser Begegnung ist ihre Großzügigkeit erwachsen. Sie ist da rausgekommen, weil sie ihn erlebt hat, konnte sich nicht anders als großzügig zu geben. Und ich möchte euch ermutigen, diese Begegnungen immer wieder zu suchen. Denn Veränderungen kommen nur daraus. Nicht daraus, weil ich mich so toll anstrengen möchte. Das kann schnell dann auch wieder zu führen, dass man denkt so, ja, jetzt habe ich was gemacht, aber es kommt nichts raus oder die Erwartungen werden nicht erfüllt. Aber wenn ich dem lebendigen Gott immer wieder neu begegne, dann verändert das mich und macht mich auch großzügiger. So, aber jetzt kommen wir nochmal zu Maria. Wie viel soll ich denn spenden? 1 Million? Wie kann ich Gott überraschen? Mit einem Jahresgehalt, das ich ihm hinspende, hier an die Gemeinde? Ich meine, ich kann davon reden, weil wenn ich das bei uns in der Gemeinde sagen würde, dann würde es heißen, ich versuch hier zu beeinflussen und für mehr Spenden zu werben. Aber das kann mir ja hier nicht passieren. Also ich habe nichts davon, dass ich das hier sage. Und das ist auch nicht mit Steffi abgesprochen. Wie viel sollen wir spenden, dass wir Gott überraschen können? Was kann Gott überraschen? Er, dem sowieso alles gehört. Er hat die Welt geschaffen. Ihm gehören aller Reichtum im Himmel und auf Erde. Was kann ich Gott überraschen? Womit kann ich Gott überraschen? Was ist ein extravagantes Geschenk? Und ich glaube, die einzige Sache, die wir Gott wirklich schenken können, mit dem wir ihn überraschen können, ist, wenn wir ihm unser ganzes Leben schenken. Das ist das Thema Hingabe. Und ich glaube, das ist das größte Geschenk, was ich Gott machen kann. Und das findet einmal statt mit meiner Bekehrung. Aber es findet immer wieder statt, wenn ich merke, Mensch Gott, ich halte noch so viel zurück. Ich sitze noch auf so viel von meinem eigenen Leben. Es kann Geld sein, es kann aber auch mein Eigentum sein, es kann mein Job sein, es kann meine Hobbys sein. Es können so viele Dinge sein, auf denen ich sage, nee, das gebe ich aber noch nicht Gott. Das gebe ich dir noch nicht. Und ich möchte euch aber zum Ende dieser Predigt einfach ermutigen und euch neu herausfordern, das Thema Hingabe neu anzugehen. Einfach zu sagen, hier sind vielleicht noch Stellen, egal ob alt, ob jung, die halte ich dir noch zurück, da vertraue ich dir noch nicht, da ist mein Glaube noch nicht ganz noch groß genug. Und Gott möchte euch heute herausfordern, diese Stellen vielleicht anzugehen. Sei es Geld, sei es meine Hobbys, sei es mein Auto, keine Ahnung, was es für euch ist. Genau. Und das wünsche ich mir einfach auch, dass dieser Vers trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und dann wird euch alles andere zuteil, dass das wirklich so ein Kernvers meines Lebens wird. Amen.